Wenn eine Sache so schlimm ist, dass wir sie unseren Kindern nicht zeigen können, dann sollten wir diese Sache vielleicht überdenken.
Veganinchens Stimme.
Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute habe ich mir gedacht, kommt dann mal ein anderer Anfang. Und zwar habe ich hier ein altes Bilderbuch mitgebracht. So alt, dass nicht mal ein Autor, eine Autorin, Illustrator, Illustratorin steht. Auch keine Jahreszahl. Ich werde euch kurz beschreiben, was zu sehen ist. Es heißt Das große Tierbuch. Und man sieht einen Haufen Schweinchen in einem Hof herumstehen und zwei lachende Bauern, die die Schweinchen in der Hand haben, und einer schrubbt es ab, und drüber steht der Text: Oink, oink, grunzen die Schweine, sie freuen sich, dass es zu fressen gibt. Ist der Apfel gut, denkt Porky und zerdrückt ihn im Maul. Paul, der Sohn des Bauern, trägt ein Ferkel. Wie schwer es schon ist, lacht er. Der Bauer schrubbt inzwischen die Schweinemutter. Gleich bist du sauber. Nur Piggy ist traurig, denn er ist eingesperrt. Und auf der nächsten Seite sieht man eine Kuh, die gerade ein Kalb geboren hat, und rundherum stehen alles männliche Bauern, die lachen und glücklich und stolz sind. Und es steht drüber: Bella hat ein Kälbchen bekommen, noch ganz schwach liegt es im Stroh, die Mutter leckt es und ist glücklich. Auch der Bauer strahlt, so etwas Niedliches habe ich noch nie gesehen, meint Stefan. Der Hund Wuff und Maxi trauen sich nicht so recht heran. Ja, und was soll das jetzt, denken sich wohl einige? Dazu werden wir jetzt später nochmal kommen. Erstens zur Darstellung von sogenannten Nutztieren in Bild und Sprache. Und zweitens, wie selbstverständlich das ist. Was können wir Kindern zumuten und was muten wir Kindern zu? Um das etwas genauer herauszufinden, habe ich heute Astrid Kienbeutner bei mir im Studio zu Gast. Sie ist Tierschutzlehrerin beim VGT, Verein gegen Tierfabriken. Und mit ihr werde ich heute besprechen, ob und inwiefern es unsere Pflicht ist, Kinder für Tierrechte zu sensibilisieren und zu stärken und vor allem ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich habe 2017 schon mal eine Sendung über dieses Thema produziert. Wer das gerne hören möchte, die heißt Zumutbare Wahrheit. Das war mit dem Sebastian Lenz damals. Nach wie vor aktuell, und heute weiten wir das Thema noch ein bisschen aus. Hallo liebe Astrid, ich freue mich auf eine Sendung mit dir, um dieses ja berührend oder wütend machende oder dringende Thema zu besprechen. Um den Hörerinnen kurz zu schildern, wer du bist, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also vielen Dank für die Einladung in die Sendung. Ich komme eigentlich aus der Erwachsenenbildung. Also ich habe über 15 Jahre als Sprach- und Fachtrainerin gearbeitet und habe dann vor einigen Jahren begonnen, beim VGT aktiv zu sein, zuerst ehrenamtlich, habe dann aus Interesse erst einmal die Ausbildung als Tierschutzlehrerin absolviert und habe dann letzten Herbst die Gelegenheit erhalten, Vollzeit als Tierschutzlehrerin zu arbeiten. Und ich muss sagen, es macht mir Riesenfreude. Ich habe schon über 70 Workshops gehalten und über 1300 Kinder erreicht im ersten Halbjahr. Ich war in fast allen Tiroler Bezirken und da vor allem an den Volksschulen, aber teilweise auch in weiterführenden Schulen, also im Rahmen von Projekttagen oder einfach im Biologieunterricht. Und freue mich schon auf die nächsten Workshops.
Wow, das ist wirklich eine beachtliche Zahl, 70 in einem halben Jahr. Also das ist jetzt ab Herbst 70 Workshops.
Genau.
Weil, da komme ich gleich zu meiner ersten Frage, wenn man jetzt eine Aussendung macht, ja, Tierschutzunterricht, da kann ich mir vorstellen, beziehungsweise ist es vielleicht auch ein Vorurteil von jemandem, der am Land wohnt, stellen sich ja bei manchen Lehrerinnen die Haare auf. Da kommt jemand und der erzählt etwas über modernen Tierschutz und es ist, der redet gegen unsere Landwirte und so weiter. Ist es wirklich so oder kannst du sagen, na, also das kann man auf keinen Fall pauschalisieren, ich werde von überall her gebucht und sie haben alle ein offenes Ohr?
Ja, also ich würde das jetzt sehr differenziert sehen. Ich bekomme natürlich nicht von allen Schulen Rückmeldungen, es ist klar, ich habe sehr viele Schulen angeschrieben, aber wenn dann eine Rückmeldung da ist, ist die immer sehr positiv, es ist großes Interesse da und interessant. Ich bin zwar auch viel an den Schulen in verschiedenen Städten, aber ich werde sehr viel in die Dörfer und die kleineren Gemeinden eingeladen. Und da fallen mir eher die Gemeinsamkeiten auf. Also, dass sowohl die Lehrkräfte das interessant finden, als auch vor allem die Kinder. Und die allermeisten Kinder, ganz gleich, ob die jetzt in einem kleinen Dorf leben oder in der Stadt, die zeigen sehr viel Mitgefühl für Tiere und die erzählen mir dann oft so tolle Geschichten, also richtig bewegend, wie sie sich um ihre Haustiere kümmern, wie sie einen verletzten Vogel retten, wie sie alle Hebel in Bewegung setzen, dass jetzt im Garten ein Igelhaus gebaut wird und auch wie sie manchmal sogar die tote Tiere finden, wie sie dann die Biene oder den Schmetterling begraben und Blumen aufs Grab legen. Und das finde ich wunderbar. Und in den ländlichen Gemeinden sind natürlich dann mehr Kinder mit einem landwirtschaftlichen Background. Aber das finde ich sehr interessant, weil die Kinder sich oft sehr gut auskennen in der Tierhaltung. Jetzt war ich gerade vor ein paar Tagen in einer Mittelschule, in einer kleineren Gemeinde. Und da waren einige Bauernkinder in der Klasse und ich habe einfach mal ein reguläres Programm gemacht zum Thema Tierhaltung, also verschiedene Aspekte in der Landwirtschaft. Und da ist ein ganz interessantes Gespräch entstanden und gerade die Kinder aus Landwirtschaftsbetrieben, die haben sehr präzise argumentieren können, warum es jetzt eine sehr schlechte Idee ist, Schweine auf Vollspaltenböden zu halten. Und also die haben gewusst, was da für Krankheiten auftreten, warum die Tiere leiden, warum sie Schmerzen haben. Sie konnten Alternativen benennen. Und da muss ich schon sagen, also da könnten sie manche Erwachsene in der Branche durchaus ein Vorbild nehmen dran.
Das ist ja spannend.
Ja, es ist total interessant.
Können sich die Schulen, wenn sie Interesse haben, auch ein Thema aussuchen oder machst du so einen allgemeinen Überblick über Tierrecht, also über die ganzen Themen wie Landwirtschaft, Tierversuche, Tottierhaltung, sowas?
Also es gibt ein fertiges Programm mit verschiedenen Themenschwerpunkten, also immer Workshop zum Thema Tiere in der Landwirtschaft, einer zum Thema Zoo und Zirkus. Aber grundsätzlich können die Schulen auch selber ein Thema vorschlagen. Also ich kann auch einen maßgeschneiderten Workshop anbieten. Und da sind auch schon tolle Workshops daraus entstanden, die ich dann ins Programm aufgenommen habe, weil eine Schule einen bestimmten Wunsch geäußert hat. Will ich auch den Klimaworkshop erwähnen in dem Kontext? Also der Workshop Klimaschutz beginnt am Teller, den habe ich heute gerade in zwei vierten Klasse in einer Volksschule gehalten, der ist sehr beliebt. Und dann auch natürlich die Workshops von meiner Kollegin Nicole Staudenherz, die auch Tierschutzlehrerin ist. Sie hat sich auf das Thema Wildtiere spezialisiert und bietet zum Beispiel den Workshop Igelschutz und Igelhilfe an. Also der ist auch sehr beliebt.
Habt ihr zum Wolf auch einen?
Haben wir vor. Eben gerade in Schulen im ländlichen Raum, da gibt es natürlich die Kinder aus Familien, die selber Schafe halten. Und da ist dann das Thema Herdenschutz auch dann angesprochen worden. Und die Kinder haben dann, die finden das, die haben so einen geradlinigen Zugang, sagen, okay, wir müssen jetzt unsere Schafe schützen, dann bauen wir auf der Heimweide einen Herdenschutzzaun. Ganz klar. Oder mir hat sogar, das war interessant, in einem kleinen Dorf der Sohn von einem Schafhalter erzählt, er findet, man muss die Wölfe genauso schützen. Die sind ja auch gefährdet, das sind Wildtiere.
Ja.
Also ich denke, dass da einfach sehr viel Offenheit da ist, Dinge einmal nüchtern anzuschauen, sich die Fakten anzuschauen und dann Lösungen zu finden.
Ja, ich kann es nur bestätigen, weil ich mache ja Amphibien-Workshops und die Kinder, das sind einfach genial. Ich habe auch diesen Ansatz, dass sie partizipativ mitwirken und da Lösungen für die Amphibien über die Straße erfinden. Und sie sind gleich dabei, gell? Sie möchten sofort, sie haben Gestaltungs- und Handlungsideen, sie bringen Sachen, die Erwachsenen niemals einfallen würden. Also ich bin jedes Mal begeistert, was Kindern alles einfällt.
Das ist
Unglaublich.
großartig und das ist Empowerment im besten Sinne.
Ja.
Ich glaube auch, also man könnte da wirklich diese Lösungsorientierung sich abschauen von der jüngeren Generation. und nicht einfach von Anfang an sagen, nein, das geht nicht.
Genau.
Sondern einmal schauen, was wäre möglich und dann die Lösungen evaluieren und dann im Sinne aller Betroffenen umsetzen.
Ja, und die Kinder haben auch noch diese Energielösungen zu finden. Die sind richtig motiviert, dann anzufangen, was zu erfinden. Ja, nicht so, oh, ja, ist eh schon alles verloren und ich bin zu müde, noch Arbeit, sondern richtig, ja, wann können wir anfangen damit? Ja, das ist herrlich.
Wunderbar.
Welche Methoden wendest du beim Tierschutzunterricht an? Also hast du da Filme, spielerisches, interaktives, Teamarbeit?
Ja, eigentlich von allem etwas. Also sehr beliebt bei den Kindern ist das 1, 2 oder 3 Quiz. Das habe ich in Papierform oder in digitaler Form. Da zeige ich Bilder, Quizfragen. Die Kinder können sie aufstellen. Und da kann man sehr viel Information reinpacken, aber es bleibt immer spannend für die Kinder. In den höheren Schulstufen wird dann der Schwierigkeitsgrad dementsprechend erhöht und manchmal wird das auch dann digital durchgeführt als Kahoot-Quiz. Also das ist auch super gelaufen. Wichtig sind mir Aktivitäten, bei denen die SchülerInnen ihr Vorwissen und ihre eigenen Gedanken und Meinungen einbringen können. Zum Beispiel, dass man mit einem Sitzkreis, mit Erzählen beginnt, dass man einen Meinungsstrahl bildet. Also es gibt so verschiedene Punkte im Klassenzimmer von Ja über Vielleicht bis Nein. Dann stelle ich Aussagen in den Raum, zum Beispiel der Klimawandel bereitet mir Sorgen. Dann stellen sich die Kinder auf und dann gehe ich drauf ein. Und frag genauer nach. Die Kinder begründen ihre Aussagen und da kann man schon sehr viel an Themen einmal ansprechen, Vorwissen abfragen und die Kinder einfach auch selber sich äußern lassen. Was ich auch gerne mache, ist gemeinsam irgendwas bauen oder nachbilden. Zum Beispiel bauen wir ein Klimamodell mit der Erdkugel, mit verschiedenen Requisiten. Das kommt da immer sehr gut an. Oder eine schriftliche Übung, zum Beispiel das Arbeitsblatt Gedankenblase aus dem VGT-Lehrbehelf. Da sieht man ein Bild von einem Tier in einer Tierfabrik und dann eine große Gedankenblase. Da können die Kinder was hineinzeichnen oder hineinschreiben, sich in das Tier hineinversetzen.
Boah, ist das toll.
Ja, das ist, also ist eine super Übung. Die haben wir, übrigens diesen Lehrbehelf gibt es auch auf der VGD-Seite zum Download gratis für Lehrkräfte. Also man kann die Arbeitsblätter nach Belieben im eigenen Unterricht einsetzen und ihm macht es dann auch ab und an, wenn es reinpasst.
Boah, das ist richtig, richtig intensiv nämlich.
Ja, oder ich lasse die Kinder auch ganz gern gemeinsam Ideen ausarbeiten, Poster erstellen. Das würde ich gerne dann in eigenen Workshops noch verstärken.
Und bei den Filmen werden sich manche Lehrpersonen vielleicht fragen, oh, zeigen die ganz schlimme Bilder?
Nein, also wir haben eigene Videos vom VGD, die die Realität zeigen. Also da wird nichts beschönigt, aber wo auch keine wirklich schlimmen, traumatisierenden Bilder drinnen sind. Also da gilt es, eine Balance zu wahren. Und ich arbeite viel einfach auch mit Fotos, wo man dann mit den Kindern zusammen auch erörtern kann, wo ist da das Problem für das Tier? Die Schweine, die am harten Betonboden liegen. Und wenn ich zu den Kindern sage, ja, schaut einmal genauer hin, dann fällt den Kindern sofort auf, dass das so harter Boden ist, dass man sie verletzen kann an diesen scharfkantigen Spalten. Oder heute habe ich ein Bild von einer Geflügelmastfabrik aus Österreich gezeigt. Ich zeige natürlich Bilder aus Österreich. Und da habe ich die Kinder dann auch gebeten, genauer hinzuschauen. Auf den ersten Blick sieht man dann einfach nur sehr viele Tiere auf engem Raum. Und dann habe ich ihnen halt auch erklärt, was eine Qualzucht ist oder habe ihnen auch eine Detailaufnahme gezeigt, wo ein Tier vorne übergekippt ist und nicht mehr aufstehen kann. Und ich bin überrascht, wie die Kinder dann damit umgehen. Also sie erkennen sofort, das ist Tierquälerei, aber sie kommen damit klar. Vor allem, wenn wir dann auch darüber reden, dass es Lösungen gibt, dass man Tiere so nicht behandeln muss. Also das ist ganz, ganz spannend. Aber es ist eine Gratwanderung und ich finde, man sollte keine traumatisierenden Bilder zeigen, sondern die Realität in einer Form, dass die Kinder reflektieren können und handeln können.
Und es gibt ja natürlich verschiedene Altersgruppen, die ganz anders auf die Dinge reagieren oder, wie sagt man, die Dinge aufnehmen. Ganz kleine Kinder, Kindergarten bis 7, ja, wie würde ich sie beschreiben aus meinem Unterricht? Also, die sind volle drinnen. Ich erzähle zuerst immer eine Geschichte und sie sind volle drinnen. Wenn es spannend wird und der Falke möchte den Frosch fressen, dann haben die richtig Angst und schreien. Ja? Die sind volle drinnen und auch, also die sind noch so reinen Herzens und mit hundertprozentiger Wahrheit bei der Sache. Ja? Und die verstehen auch keine Ironie und keine Lügen, habe ich in meiner Magisterarbeit vor 100 Jahren einmal geschrieben. In der theoretischen, also die können das noch nicht, kleine Kinder. Ja. Und deswegen ist es ein bisschen Unterschied zu denen, denen wir zum Beispiel in der Mittelschule sein. Wie behandelst du das?
Ja, also es gibt da natürlich auch unterschiedlichen Wissensstand, wobei ich sagen muss, es ist ganz, ganz toll, was heutzutage auch Volksschulkinder schon wissen über Tiere und Natur. Da kann ich von den Kindern oft einmal was lernen. Das beeindruckt mich sehr. Und dann die Mittelschulkinder und Jugendlichen, da merkt man einfach, dass durch die Pubertät und auch durch den vermehrten Zugang zu Wissen dann schon auch das kritische Denken stärker auftritt, dass es wird mehr diskutiert. Aber das finde ich toll, dann bleibt Platz für Meinungsäußerungen. Auch wenn jetzt vielleicht ein bisschen härtere Standpunkte geäußert werden, gibt es oft Anlass zu Diskussionen. Und es geht ja darum, auch Dinge zu hinterfragen im Tierschutzunterricht und auch mich als Lehrkraft dann zu hinterfragen. Und das kann man dann auch erörtern. Was ich schon merke, ist, ich glaube, das deckt sich auch mit wissenschaftlichen Studien, dass Kinder im Volksschulalter noch keine speziesistischen Einstellungen haben. Also wenn ich sage, wir werden jetzt über Tiere reden, dann beginnen die Augen zu leuchten. Sie nehmen die Tiere wie selbstverständlich als Persönlichkeiten da, als Individuen. Und dann, so im mittleren Jugendalter, merkt man, da kommen dann schon ähnliche Argumente auch wie bei den Erwachsenen. Also ich glaube, wir werden dann eh noch auf das Thema kognitive Dissonanz eingehen. Also da merkt man das dann einfach schon stärker.
Das ist ganz ein wichtiger Punkt, was du sagst. Und ich genieße das als erwachsener Mensch, mich in dieser Welt bewegen zu dürfen, wo es noch keinen Speziesismus gibt, wenn ich so einen Workshop mache. Das ist
ja, du sagst es. Ich gehe jedes Mal mit einem Gefühl der Freude und Hoffnung aus dem Klassenzimmer hinaus, weil ich das Gefühl habe, da wächst eine Generation heran, die wird die Welt anders gestalten.
Ja.
Ich hoffe, dass die Kinder möglichst viel von diesem Bewusstsein ins Erwachsenenalter hinüber retten können. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, einfach mit dem Wissen, das die Kinder haben, dass sie dann durch Angebote wie den Tierschutzunterricht erhalten. Und das ist für mich auch eine wunderbare Erfahrung. Ja.
Und was mir noch eingefallen ist, zu dem, was du zuerst gesagt hast, dass sie dir dann sagen, heute habe ich den Regenwurm gerettet und diese Käferle. Es ist ja total nett, wie sie das dann immer verbinden. Oder ist jemand da, der mag Tiere? Und dann zählen sie alles auf, was in ihrem Leben an Tieren stattfindet. Gell? Und so, das finde ich auch so nett. Das ist passiert bei mir auch, zu sagen, aber wenn sie da sagen, ich habe eine Katze und so, aber viele sagen auch, und gestern habe ich einen Regenwurm auf die Seite getragen. Ja. Und das ist so rührend.
Das ist wunderschön. Ja, es ist wunderschön. Ich wünsche mir, ich hätte in meiner Kindheit auch in der Schule diese Anregungen erhalten, über meine Tierliebe zu reden. Da fällt mir jetzt auch noch Geschichte ein, weil wir auch über Betroffenheit geredet haben. Ich habe es nur einmal erlebt eigentlich, dass ein Kind geweint hat, ein Junge in der ersten Klasse. Und der hat geweint, weil das war eine relativ große Klasse und er ist nicht mehr dran gekommen und er wollte unbedingt die Geschichte erzählen, wie er aus dem Schwimmbecken im Garten den Marienkäfer gerettet hat.
Ja, genau, das ist es. Ja.
Dann habe ich ihn später noch gebeten, die Geschichte zu erzählen und das war einfach sehr, sehr berührend.
Mei.
Ich sage den Kindern immer, sie sollen, also in den höheren Klassen, sie sollen diese Geschichten unbedingt aufschreiben. Ah, jetzt fällt mir noch was ein, das muss ich jetzt einfach auch noch bringen. Ich war in einer zweiten Klasse Volksschule und das erste war, dass mir ein Mädchen ein selbst geschriebenes und gebasteltes Buch gezeigt hat mit selbst gezeichneten Bildern über ihr Kaninchen. Das war so nett.
Ja.
Es ist traumhaft.
Ja. Gehen wir vielleicht auf ein paar Workshops genauer ein. Ihr habt einen Workshop, der heißt Mitgefühl für Tiere. Wenn ich den jetzt bei dir buche, was passiert dann mit der Klasse?
Ja, also der ist wirklich für die erste Schulstufe gedacht. Mhm. Da arbeite ich vor allem mit Geschichten und Bildern. Am Anfang erzählen die Kinder, wie sie schon einmal einem Tier geholfen haben. Da kommen eben dann diese ganzen schönen Geschichten. Und auf der Basis kann ich dann mit den Kindern gemeinsam erarbeiten, was Mitgefühl eigentlich ist und dass das ganz was Besonderes ist. Ich sage immer, Mitgefühl ist eine Superkraft. Und gleichzeitig kann ich dann immer anhand der erzählten Geschichten Praxistipps einfließen lassen. Zum Beispiel, dass es besser ist, ein Tier aus dem Tierheim bei sich aufzunehmen, statt ein Tier im Internet zu kaufen. Dann folgen Spiele, bei denen die Kinder mit Hilfe von Bildern und vorgelesenen Aussagen gemeinsam überlegen, was verschiedene Tiere brauchen. Und dann auch bei Tieren in verschiedenen Situationen, ob es dem Tier jetzt gut oder schlecht geht. Ob jetzt das Pferd an der Pferdekutsche in der Stadt wirklich ein gutes Leben hat. Oder der Löwe im Käfig. Oder die Schweine auf dem Spaltenboden.
Mhm.
Und im Vergleich dazu zeige ich dann Tiere in besseren Situationen. Die Kinder ordnen das zu und die sehen das dann meistens sehr akkurat. Und am Ende können wir das nochmal zusammenfassen. Da sehen wir so das Gesamtbild auch.
Mhm. Wie lange dauert so ein Tierschutzunterricht?
Also das wäre jetzt für eine Unterrichtsstunde angesetzt. Man kann natürlich immer gerne auch zwei Unterrichtsstunden buchen. Dann nehme ich einfach zusätzliche Übungen mit.
Ah, ja.
Zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem in einer ersten Klasse dann in der zweiten Stunde nur Geschichte vorgelesen, wie jemand ein Wildtier gerettet hat. Und parallel dazu haben die Kinder Tiergesichter gezeichnet. Das war immer auch so in der Geschichte. Ich habe mir gedacht, die Kinder sind jetzt so ins Zeichnen vertieft. Die halte kurz inne beim Lesen, da fragt Kleiner, und was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert mit dem Tier?
Mhm.
Also das war sehr nett.
Ja.
Ja.
Dann hast du schon erwähnt, Tiere in der Landwirtschaft kann man auch einen Workshop buchen.
Genau, den würde ich so ab der zweiten Schulstufe empfehlen. Da überlegen die Kinder am Anfang gemeinsam mit Hilfe von Themenkarten, welche Bedürfnisse ein bestimmtes Tier hat. Also ich nehme als Beispiel vielleicht ein Schwein oder ein Kalb oder ein Huhn. Und oft ist mein Stoffschwein Maxl dabei. Der ist sehr beliebt. Der will dann auch gehalten werden. Und dann werden die Themenkarten zugeordnet in zwei Kreisen. Wer braucht es? Mensch oder Schwein? Zum Beispiel Raum, um sich frei zu bewegen. Und dann reden wir drüber, anhand von dem Gesamtergebnis, dass wir Menschen mit den Tieren eigentlich sehr viel gemeinsam haben, vor allem diese ganz grundlegenden Bedürfnisse, die auch moralisch relevant sind. Also das sage ich natürlich nicht so mit dem Fremdwort, aber genau auf das läuft es dann hinaus, dass es halt darum geht, wenn alle diese Tiere so wie wir frei von Schmerzen sein wollen, dass wir dann daraus auch Handlungsvorgaben ableiten, dass wir diese Tiere anders behandeln müssen.
Mhm.
Und dann kommt in diesem Workshop auch ein Bilderquiz mit Wissen über Schweine, Rinder, Hühner, über gängige Haltungsformen und die damit verbundenen Probleme. Und da habe ich wirklich in all diesen Workshops noch nie erlebt, dass irgendein Kind es super findet, dass es in anderen Ländern nur Hennen in Käfigen gibt, wird sofort erkannt.
Mhm.
Den Klima-Workshop haben wir schon erwähnt.
Mhm.
Den würde ich auf jeden Fall auf zwei Unterrichtsstunden ansetzen. Also es geht auch in einer Stunde, aber natürlich ist es ein komplexeres Thema. Das würde ich erst ab der vierten Schulstufe machen, dann in die weiterführenden Schulstufen hinein, dann mit noch etwas mehr Inhalt. Und da ist es mir ganz besonders wichtig, dass ich den Kindern Hoffnung und Optimismus vermittle. Also ich frage die Kinder, wie gesagt, immer, ob sie sich Sorgen machen über das Klima. Die meisten sagen ja. Und da will ich den Kindern auch vermitteln und den Jugendlichen, dass eigentlich alle Lösungen für die Klimakrise schon am Tisch liegen. Also wir brauchen nicht auf irgendeine Science-Fiction-Lösung zu warten, sondern einfach jene Lösungen umsetzen, die schon bekannt sind und schon umgesetzt werden. Und da lässt sich dann sehr gut herausarbeiten, dann auch mit dem Klimamodell, dass neben den bekannten Problemen wie Energie und Mobilität auch die Tierhaltung eine große Rolle spielt. Da haben die Kinder oft sehr viel Vorwissen schon.
Und im Bilderquiz, im 1, 2 oder 3 Quiz wird das Wissen dann vertieft und wir schauen uns auch genau an, wie klimafreundliche Ernährungsformen aussehen können. Und in den höheren Schulstufen lasse ich die Kinder auch Detektiv spielen und verschiedene Lebensmittel aus einer wissenschaftlichen Studie, aus einer Liste anschauen, dass man mal schaut, welche Lebensmittel haben einen großen Klimafußabdruck, welche haben einen kleineren. Und das ist auch ganz spannend. Oder ich lasse die Kinder einfach einmal klimafreundliche Lebensmittel notieren und überlegen, was man daraus machen kann. Ich zeige auch Videos und lasse die gemeinsam diskutieren und bewerten. Dann ist eigentlich dieser Workshop meistens wie im Flug vorbei.
Das glaube ich, ja. Und was man auch erwähnen muss, diese Workshops sind kostenlos für die Klassen.
Genau, genau.
Ja, also das ist auch noch wichtig.
Für alle Schulen. Kostenlos. Man kann auch einmal zum Ausprobieren einen einstündigen Workshop buchen und wenn es den Kindern gefällt, kann man auch vertiefende Workshops buchen. Mhm. Also die Kinder sagen sowieso sehr oft, ja, kommst du morgen wieder oder kommst du nächste Woche wieder?
Das ist so nett.
Ja, das ist einfach super.
Ja, und es wird jetzt auch neue Workshops geben, genau. Zum Beispiel Wunderbare Federwesen. Was für ein toller Titel übrigens, gell?
Ja, ich finde, Hühner sind wunderbare Federwesen. Sie sind halt die am meisten genutzten Tiere in der Landwirtschaft. Und in den Workshops geht es sehr viel um die Wahrnehmung und das Sozialleben von Hühnern. Mir ist es wichtig, dass die Kinder darin bestärkt werden, dass sie besonders auch die Tiere in der Landwirtschaft als fühlende Individuen mit einer Persönlichkeit erleben. Und so können die SchülerInnen dann einfach auch besser beurteilen, warum es sehr, sehr schlimm ist, für Hühner in einer Tierfabrik leben zu müssen. Da habe ich eh auch viele schöne Geschichten gehört von Gott gestern, in einer Volksschule in einem kleinen Dorf, wo eine Schülerin, die haben zu Hause Hennen und das Mädchen hat erzählt, ja, vor einiger Zeit ist die Lieblingshenne gestorben und sie hat geweint und sie hat dann noch gesagt, bei uns dürfen die Hennen so lange leben, wie sie wollen.
Das ist toll.
Ja, und da haben wir gedacht, ich glaube, mit dem Thema kann man viele Kinder ansprechen auch und noch einmal genauer darauf eingehen, warum bestimmte Haltungsformen ganz, ganz schlecht für Hühner sind.
Da bin ich schon gespannt, was du danach erzählen wirst.
Ja.
Und ein weiterer heißt Flauschige Freunde. Kaninchen.
Da müsste ich die eigentlich einladen, diese Workshop zu halten. Also meld dich, wenn du Zeit hast. Aber ich glaube, du bist auch sehr beschäftigt. Ich habe diesen Workshop eingeplant, weil sehr viele Kinder Kaninchen als Haustiere haben. Und da will ich den Kindern einfach als Unterstützung so Basics mitgeben, weil die Kaninchenhaltung leider oft unterschätzt wird. Und gerade da gibt es aber viel zu beachten, dass man am Kaninchen oder den Kaninchen, weil man soll sie ja nie alleine halten, dass man den Tieren ein gutes Leben bieten kann. Und da will ich jetzt aber auch gar nicht so gescheit reden, also da bist du die Expertin, vielleicht darf ich die dann auch noch in ein paar fachlichen Fragen um Rat bitten oder spontan. Was würdest du sagen, was wäre das Allerwichtigste, was man den Kindern über Kaninchen vermitteln sollte?
Der Käfig. Also der Käfig ist das Allerschlimmste, was immer noch in der Zoohandlung zu kaufen gibt. Da vielleicht würde ich da auch mit mit der Gedankenblase beziehungsweise mit dem, was den Kindern einfällt, wie so ein Kaninchen wohl geht und wie es gerne hätte, weil wenn man ein Kaninchen kennt, dann weiß man, das tut gern hupfen, wenn es sich freut, macht so einen Hacken in der Luft, das springt gerne und das Schlimmste fürs Kaninchen ist, wenn es keinen Platz hat. Also, dass man die Kaninchenhalter Eltern tatsächlich dazu bringt, ihnen Gehege zu bauen, das würde ich am wichtigsten, ehrlich gesagt, finden. Platz und Artgenossen. Und frühzeitige Erkennung von Krankheiten, weil sie sind wirklich einer der kompliziertesten Haustiere, die es gibt. Ganz viele von diesen Züchtungskaninchen, die Ohren hängen haben oder die Schnauzen, wie auch bei Hunden, nach hinten gezüchtet kriegen, haben dann Zahnprobleme. Und man muss ganz genau schauen, ob es ihnen gut geht, den Kaninchen, weil wenn sie schon einen halben Tag nichts fressen, dann kriegen sie Aufgas und können dann schon sterben. Und sie sagen halt wirklich erst ganz am Schluss, weil sie ja Fluchttiere sind, dass es ihnen schlecht geht. Sonst tun sie so, als wäre alles normal. Und wenn zum Beispiel ein Kaninchen Zahnfehlstellung hat, dann geht es trotzdem hin zum Trog und mümmelt rum, so als würde es fressen, wenn man nicht genau schaut, sieht man nicht, dass es nichts frisst.
Ja. 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 Eben die Tiere leiden dann oft still vor sich hin und es wird so spät erkannt, dass es ein Problem gibt.
Genau.
Und mir tut es einfach so weh, weil die Kinder lieben ja diese Tiere, aber es braucht das Wissen. Ich habe ein ganz ein wunderbares Buch gelesen von einer Tierärztin, die auf Kaninchen spezialisiert ist und die gibt da sehr gute Praxistipps und allein schon das Futter, glaube ich auch, weil viele Futtermischungen, die es zu kaufen gibt, sind eigentlich Junkfood.
Mit Getreide und alles. Und es gibt immer noch so Gutsi mit Zucker und teilweise, das ist ganz schrecklich. Aber wenn jemand sie außen haltet, gibt es immer noch diese furchtbaren kleinen Holzkäfige da, wo sie einmal umhoppeln können und dann wieder zurück. Dann stellen sie das oft in die pralle Sonne oder im Winter ist es eiskalt und nicht gedämmt. Ja. Nicht mördersicher.
Ja.
Sie haben keinen Auslauf und dann kommt noch dazu im Sommer, wenn es heiß ist, wenn das Kaninchen einmal Durchfall hat und man schaut nicht alle halben Stunden, dann kann man die Fliegen maden.
Ja. Genau, das habe ich gelesen. Das hat mich so erschüttert. Das ist schrecklich.
Und es geht im Hochsommer so schnell. Ja,
innerhalb von Stunden.
Ja, innerhalb von Stunden schlüpfen die.
Ja, eben. Na, das ist furchtbar. Und das wird, glaube ich, total unterschätzt. Also da sollte, ich würde da schon die Eltern in die Pflicht nehmen, dass man sie wirklich gut einliest. Weil an Wissen mangelt es nicht. Es gibt ein paar tolle Webseiten, wo man ganz kostenlos dann sogar auch sehen kann, wie ein gutes Kaninchengehege ausschaut, wie man das baut, ein Innengehege oder ein Außengehege, wie man das witterungsfest und sicher gestaltet, wo die Kaninchen dann wirklich viel Platz haben zum Herumlaufen. Und diese kleinen Häuser, das ist furchtbar.
Kaninchenwiese.de ist eine super Seite. Da steht auch viel zu Krankheiten und eben da sind Bilder von Innengehegen, Außengehegen. Kann ich nur empfehlen.
Ja, und ich glaube, was viele auch nicht wissen, ist, dass die Zähne der Kaninchen sich abnutzen müssen.
Ja.
Und sonst muss man ständig zum Tierarzt die Zähne abschleifen lassen.
Also ganz viel Heu füttern, dass sie diesen Rieb immer haben, viel Grünfutter.
Ja.
Und dieses ganze scheiß Trockenfutter, eigentlich ist es nicht notwendig, wenn sie genügend sonstiges, also meinen gebe ich von Grünhopper, das kann ja, ich darf eigentlich keine Werbung machen.
Aber ja, nein, ich habe es nicht gehört, ich habe es gar nicht gehört, aber vielleicht.
die haben gute Kräutermischungen und so weiter, aber... Ja. Ja, also das Wichtigste ist, bevor man sich Kaninchen reintut, sie sind sehr kompliziert, man muss sie genau beobachten. Auch Urlaubsbetreuung muss dann auch sehr genau beobachten. Immer zu zweit, weil sie sonst wirklich leiden.
Ja.
Und wir haben unser Außengehege 10 Quadratmeter, dann haben wir noch ein weiteres Gehege, weil sie vertragen sich ja nicht alle.
Es kann sein, dass es Konflikte gibt.
Genau. Und man muss sie vergesellschaften, man kann sie nicht einfach zusammentun. Mhm. Also da gibt es schwere Rangordnungskämpfe. Und unser Gehege haben wir erstens einmal unterbuttelt. Also das heißt, wir haben so einen Zaun, also so ein Drahtzaun, da wo weniger als 1 Zentimeter Masche ist, weil drüber kommt der Marder durch, haben wir doppelt unten eingegraben, dass sie sich nicht rausgraben, an allen Seiten und auf dem Dach. Dann habe ich noch Fliegengitter drüber getan, dass die Fliegen nicht reinkommen.
Nicht hinkommen,
und dann haben wir noch ein Satteldach gebaut für den Schnee, dass der Schnee, das ist ein richtiges Haus eigentlich in der Zwischenzeit. Und das tun sich halt, erstens mögen nicht viele diesen Platz hergeben, auch für Innengehege. Und zweitens ist es halt richtig Arbeit.
Wenn man will, dass das Tier wirklich, oder die Tiere in dem Fall, wenn man sie eben wirklich auf keinen Fall allein halten sollte, wenn man will, dass die Kaninchen ein gutes Leben haben, dann ist dieser Aufwand notwendig.
Ja.
Und das sollte man einfach wissen, bevor man sie die Kaninchen ins Haus holt. Genau, und das war für mich das Anliegen, dass ich sage, ich vermittle einfach die Basics, dass die Kinder auch drüber nachdenken können, vielleicht bevor sie dann dieses Tier sich wünschen, dass sie vielleicht überlegen, wenn sie mit dem Tier zusammenleben wollen,
wer ihnen
helfen kann und wie sie das wirklich umsetzen können.
Mhm. Und wie viel Platz sie ihm geben können.
Genau. Ja, und auch wirklich die Fürsorge, weil man ständig kontrollieren muss.
Genau.
Ständig nachschauen.
Genau.
Und natürlich muss ich bei allen Haustieren schauen, ob ihnen was fehlt. Aber Kaninchen soll man wirklich regelmäßig aufheben und überprüfen.
Ob der Hintern sauber ist.
Wobei sie es nicht mögen, dass sie eben beim Hintern, sie mögen ja nicht, dass das sie ist, mögen das Aufheben nicht.
Das müssen wir auch noch sagen, ja. Das sind keine Streiche. Nein, es gibt welche, eben. Die kommen her und wollen gestreichelt werden. Aber wenn sie einen Partner haben, also meine zumindest alle, dann mögen sie nicht aufgekoppt werden, vom Menschen gekoppelt werden. Das hassen sie, weil wir auch die Beutegreifer von oben eben. Kommen. Das, und dieses Umdrehen, was manche tun, sie heben sie auf und drehen sie um und heben sie wie ein Baby, das ist für sie der Horror.
Ja. Und das sind lauter Dinge, die man einfach wissen muss. Das habe ich auch schon einmal in einer ersten Klasse gemacht. Da habe ich ein Stoffkaninchen mitgebracht und die Kinder gebeten, mir zu zeigen, wie man sich dem Kaninchen richtig nähert. Und die haben das dann ganz nett gemacht. Ich habe ihnen dann das eben erklärt, dass man nicht von oben kommen soll, weil die Tiere dann glauben, sie werden gejagt, sondern vorsichtig hingehen, schnuppern lassen. Ja. Und sich wenn dann am Boden nähern, das gar nicht aufheben. Also nur, wirklich nur zur Kontrolle. Weiß ich nicht, wie man das dann macht. Ich glaube, man kann das Kaninchen schwierig. Dann ganz langsam daran gewöhnen, dass es diese Kontrollen
ich probiere das, bei mir funktioniert es. Weil sie halt auch da draußen sind und ich lasse sie oft viel zu viel in Ruhe mit sich selber und ihren Artgenossen. Es ist immer schwierig, wenn ein Mensch sie packt.
Ja. Das sieht man schon. Wie viele Schwierigkeiten da im Detail liegen. Insofern, da habe ich auch ein schönes Kinderbuch gefunden über Kaninchen, wo auch so die wichtigsten Dinge drinnen stehen, so ein Sachbuch. Und ich habe auch im Internet eine Geschichte gefunden, wo das Leben eines Kaninchens beschrieben wird, erst in einer ganz schlechten Umgebung und dann wird es von einer Familie adoptiert, die sie vorher sehr gut informiert haben und es also das werde ich vielleicht dann auch vorlesen.
Ja, genau. Und da ist auch der Aspekt Adoptieren dann mit drinnen. Ja. Weil ich sage immer, ich selber habe es mir nicht ausgesucht, dass ich Kaninchen habe. Ich muss nicht Haustiere haben, gell? Nur für meine eigene Animation oder Befriedigung. Ich nehme halt die, wo die Ärzte mich anrufen und sagen, Christina, da ist wieder so ein Fall, die braucht jedes Monat Zahnregulierung. Mhm. Du würdest das machen und du bezahlst das. Magst du den nehmen, sonst wird er eingeschläfert. Und diese Kaninchen nehme ich dann.
Wow, das ist so toll, dass du das machst.
Aber wenn diese wahllose Vergabe von Lebewesen aufhören würde in Zoohandlungen bzw. Züchtern, dann müsste ja auch nicht mehr so viel auffangen. Es müsste viel höhere Standards geben, dass Leute das nehmen und nicht einfach nur Spaß damit haben und dann wegwerfen, sobald es pflegebedürftig wird.
Ja, eben, das ist schrecklich. Also ich finde das ganz schlimm und ich glaube, da muss man wirklich Bewusstseinsarbeit leisten.
Ja.
Weil das ist bei ganz vielen Tieren, ich habe auch mich so ein bisschen eingelesen über den Onlinehandel mit Hunden und Katzen, das ist auch also mit Hunden vor allem ist. Ja, ich glaube, es ist so. Ja, das wäre Stoff für
eine
eigene Sendung.
Ja, mehrere sogar. Ja.
Ich habe früher öfter Kontakt zu Kaninchen gehabt und habe sie einfach auch durch die Lektüre jetzt wieder sehr ins Herz geschlossen und ich denke mal, dass man da bei den Kindern auch sehr, sehr offene Ohren findet.
Ja, weil die Kaninchen sind für mich auch so das Symbol der Stimmlosigkeit und wie wir mit Tieren umgehen, die sich nicht da wehren, weil sie sind wirklich überall drinnen. Sie sind in die Tierversuche, in der Pelzproduktion, als Haustiere, Fleisch, also die müssen alles durchmachen, gell?
Genau, die Kaninchen. Genau. Also das ist wirklich, da sieht man dann auch die Widersprüchlichkeit der Menschen, dass ein und dasselbe Tier, weil normal werden die Grenzen zwischen verschiedenen Tierarten gezogen und da wird die Grenze durch die Tierart hindurchgezogen. Dieses Kaninchen ist mein flauschiger Freund, das andere wird gegessen, das andere kommt ins Labor, das andere wird zu Pelz verarbeitet, also absurder.
Geht's nicht.
Ja.
Nein. Da kommen wir vielleicht eh zur kognitiven Dissonanz gleich. Vielleicht weiß nicht jeder, was es ist. Kannst du das kurz erklären? Und erlebst du das bei den Kindern auch oder eher nur bei Erwachsenen?
Ja, also kognitive Dissonanz bedeutet, dass man ein Unbehagen empfindet, weil man nicht im Einklang mit den eigenen Werten lebt. Also ich glaube, die allermeisten Menschen würden sagen, dass sie Gewalt gegenüber wehrlosen Lebewesen ablehnen. Und wenn ich jetzt aber Tiere esse, die in sehr schlechten Verhältnissen mit Gewalt behandelt worden sind, getötet worden sind, dann habe ich ein Problem. Und dann gibt es die eine Möglichkeit, dass ich mein Handeln ändere. Also das war bei mir so. Ich habe früher die kognitive Dissonanz einfach weggezwinkert. Und irgendwann habe ich mich dann nicht mehr gegen die innere Stimme wehren können,
beim Anschauen dieser schrecklichen Bilder von leidenden Tieren und habe beschlossen, okay, ich konsumiere keine Tierprodukte mehr, lebe vegan, trage keine Wolle mehr, trage kein Leder mehr, informiere mich, schaue, was ich selber tun kann. Und dieses Unbehagen ist aber sehr schwer auszuhalten. Es gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, also jetzt der Widerspruch aus bestimmten Verhaltensweisen, die gesundheitsschädlich sind, und dann sage ich, ah, einmal wird es schon nichts dauern, oder meine Oma ist so und so alt geworden, obwohl sie geraucht hat und so weiter. Mhm. Und genauso passiert es dann auch beim Konsum von Tierprodukten, dass man sich das sozusagen schönredet, dass man entweder die Tiere gedanklich herabwürdigt, sie als anonyme Masse sieht, die keine Gefühle empfindet, die dafür da sind, und dann kommt das ganze Bullshit-Bingo daher. Also das ist, wird halt leider oft. Und bei Kindern erlebe ich es so, dass Kinder diesen Widerspruch einfach einmal stehen lassen können. Sie sind natürlich auch unter dem Einfluss unserer Gesellschaft, das ist klar. Aber sie können einfach matter of fact einmal sehen, aha, ja, ich esse Tiere und Tiere werden getötet und ich liebe Tiere. Und ist es eigentlich schön, dass sie getötet werden für mich? Und sie können das so einfach einmal stehen lassen und im Laufe der Zeit dann gemeinsam mit ihren Eltern selber entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Und das finde ich sehr spannend.
Mhm. Hast du auch schon mal ein Kind erlebt, das ganz gemauert hat?
Ganz selten. Mhm. Ganz selten. Also das ist dann eher so, wenn es in Richtung Pubertät geht eigentlich, dass die Kinder manchmal dann anfangen schon, das Ganze mit Humor irgendwie wegzuwischen. Humor ist halt, dass jemand zu mir sagt, ja, jetzt muss ich Chicken McNuggets essen, nachdem ich die Bilder gesehen habe. Das ist halt auch ein Weg, die eigenen Gefühle wegzuwischen. Mhm. Aber ich sehe das dann, ich meine, es sind Kinder, es sind Jugendliche, ich sehe das dann als Anlass zum Diskutieren, das ist interessant.
Mhm.
Ja. Mhm. Das ist durchaus interessant. Und es ist ja dann auch eine Dynamik in der Gruppe. Die anderen Kinder sehen das dann vielleicht anders. Dann ist ein Gespräch im Gange. Und ich will auch von Kindern nicht mehr verlangen als von Erwachsenen. Die sind ja in einer Entwicklung und entscheiden dann im Laufe ihres Lebens für sich, wie sie leben wollen.
Hast du das Gefühl, du bringst, oder der Tierschutzunterricht bringt die Kinder auf den Weg der Lösung?
Ich glaube schon, also wichtig ist, dass man eben die Kinder nicht fernhält von den Tatsachen. Also dass man eben nicht die schöne Geschichte vom kleinen Schweinchen vorliest und dann Filmriss, sondern dass man die Dinge beim Namen nennt, dass die Tiere getötet werden, weil die Menschen sie essen wollen. Und dass Tiere leiden, wenn sie unter sehr schlechten Bedingungen leben. Und dann kann man natürlich beim eigenen Konsumverhalten ansetzen. Man kann aber auch dann später, wenn man älter ist, kann man in irgendeiner Form zivilgesellschaftlich aktiv sein. Oder man kann auch als Kind schon sehr viel tun, dass man vielleicht zunächst einmal Verantwortung für die eigenen Haustiere übernimmt, was die Kinder sowieso schon tun. Dass sie sich gegenseitig dabei unterstützen, dass sie im Naturschutz mitmachen. Da gibt es ja auch sehr viele Angebote für Kinder.
Mhm. Zum Beispiel bei den Fröschen.
Genau, eben, dass sie deinen Workshop besuchen, wo sie sehen, wie sie Amphibien helfen können. Und ich glaube, bei solchen Amphibienschutzprojekten können ja durchaus Kinder und Jugendliche auch schon mitmachen, gemeinsam mit Erwachsenen.
Ja. Vielleicht bleiben wir an deinem Satz hängen, man muss Kindern die Wahrheit sagen. Da möchte ich nochmal zurückkommen auf das Buch, das ich am Anfang vorgelesen habe. Gell? Ich habe 2022 war in Bildungskarenz und habe eigentlich einen Illustrationskurs gemacht für Kinderbücher und bin dann in einen Literaturvermittlungskurs für Kinder hineingeschlittert. Und das war dann so spannend, dass das jetzt auch eben sehr Anklang findet und überall gebucht wird.
Toll.
Und in Bezug auf das habe ich meine ganzen Bilderbücher nochmal angeschaut und mir eine neue gekauft. Und eigentlich alle Bilderbücher, die nutzt, in Anführungszeichen, Tiere, Nutztiere, so selbstverständlich dargestellt haben, aussortiert. Ich habe sie nicht weggeschmissen, sondern ich habe sie halt hergeschenkt, weil ich kann das nicht ertragen. Und trotzdem habe ich dieses Buch, was ich da heute mit habe, noch gefunden. Und was ich da zuerst vorgelesen habe, sowohl in der Sprache, ja, dass der Porky heißt zum Beispiel,
ja.
Porky,
ja.
Dass das arme Schwein eingesperrt ist, der Bauer lacht, weil es schon so dick ist, wie schwer es schon ist. Warum ist es denn so schwer? Weil ab 100 Kilo, habe ich in der Schweinemastfabrik gehört, wenn sie dann, sind sie dann schlachtreif, ja.
Mhm.
Dann auch, wie das dargestellt ist, dass sie da auf der Schwein, auf der Schweine, Weide stehen und die Sonne auf ihrer Haut ist. Wo ist das in Österreich?
Mhm.
Wo?
Mhm.
Wo? Also
ja,
seien wir uns ehrlich.
Ich sage nur Vollspaltenböden.
Ja.
Also die überwiegende Mehrheit der Schweine in Österreich sieht niemals Sonnenlicht, lebt über den eigenen Exkrementen auf scharfkantigen, harten Böden. Und ich meine, wir können nicht, das ist ja genauso wie in der Werbung auch, dass den erwachsenen KonsumentInnen immer die Bilder von den Schweinen, fröhlichen Schweinen
das
im
kleine,
Stroh gezeigt
ja.
werden,
ja.
mit schönen Gütesiegeln versehen und
ja.
die Zahlen geben das einfach nicht her.
Ja. Und da ist die Mutter, die das Kalb geboren hat und an der Bauer lässig, wo steht es, dass es sofort weggenommen wird?
Ja.
Ja, dass es dann den da, dass wir die Milch nutzen können, dass es nach der Mama schreit und denen das egal ist. Dass wenn es das Becher der Mandel zu sein, dann durch Europa, wo steht das?
Ja.
Also das ist nicht die Wahrheit, was da drinnen steht. Und nicht, das hört nicht nur in Bildern, Bilderbüchern auf, sondern auch in Spielzeugen wie, ich möchte jetzt auch keine Marken nennen, aber jedes Kinderzimmer ist mit irgendeinem Bauernhofspielzeug bestückt, wo alles ganz idyllisch ist. Und im Gegensatz dazu habe ich ein Bilderbuch mit, das heißt Das wahre Leben der Bauernhoftiere von Lena Zeise. Und da wird ganz sachlich dargestellt, wie es wirklich ist. Also nicht anklagend oder verurteilend oder dogmatisch, sondern auf der ersten Seite sieht man, also im Vorsatz eigentlich sieht man Tierprodukte wie Wurst, Butter, Vollmilch und dann mit sehr fotorealistischen Illustrationen, die sehr eindrücklich wirken, hat sie da abgebildet, wie so eine große Tierfarm heute ausschaut.
Mhm.
Also, dass dieses idyllische Almleben kaum mehr zu finden ist. Idyllisch, satirisch, ja. Wie das früher war, wie der Bauer früher das bearbeitet hat. Und dann fängt es an, damit die Vollspaltenböden. Also, da sieht man es zum Beispiel, die Schweine eingesperrt auf Vollspaltenböden. Kein Halm Stroh ist da.
Mhm.
Und dann schreibt sie natürlich auch, dass die sehr intelligent sind und dass das ein Wahnsinn eigentlich ist, wie sie unter dieser Monotonie leiden, den ganzen Tag.
Ja. Kein Sonnenlicht. Das ist nämlich auch ein Aspekt, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, wie sehr diese klugen und feinfühligen Tiere leiden, weil sie an dieser Monotonie eigentlich zugrunde gehen, psychisch.
Sie
ich finde da die Bilder auch sehr schön, weil sie die Schweine als Individuen zeigen. Also man sieht am Gesichtsausdruck schon, dass die ihre Umwelt wahrnehmen, dass sie
ganz genau.
sie nicht wohlfühlen. Das erkennen die Kinder oft auf den Fotos. Sie sagen, mal, diese Schweine haben so ein trauriges Gesicht.
Ja. Und sie haben ja auch, sie sind uns ja in vielem sehr ähnlich, die Schweine.
Mhm.
Ich finde auch zum Beispiel, dass sie sehr menschliche Augen haben.
Ja, die Augen.
Gell schon, ja.
Die Augen sind,
sind
so eindrücklicher.
Da sieht man eben auch die Mutterschwein, also die Sau, wie sie eingezwängt wird, dass sie geschwängert werden kann. Und dann, also das ist unglaublich. Dann auch die Kühe, wie sie angebunden nur aufstehen und sich wieder niederlegen können. Mhm. Realität.
Ja, ja.
Es gibt
auch in Österreich sehr, sehr viele Anbindestallplätze. Also das sind einfach nur die Zahlen, gell, wenn man sich die Statistiken anschaut.
Genau. Die Küken und die Hühner, wie sie auf einem Haufen alle sind. Also es ist, wie gesagt, ein Sachbuch. Es steht, wie es ist. Gell? Und da sieht man den Tiertransporter von innen, wie das ausschaut, wenn sie dann weggefahren werden zum Schlachthaus. Und dann folgt ein Bild, wie eben diese Schweine nacheinander einen Gang entlang gehen zum Schlachthof. Und da stellt mir die Gänsehaut auf und das treibt mir die Tränen in die Augen, weil es so eindrücklich ist und weil ich es einfach, ich kann es einfach nicht fassen.
Ja.
Ich kann es nicht fassen, dass es immer noch passiert.
Ja, ja.
Und ich denke, dass es bei Kindern ganz viel macht. Ja. Und das ist aber keine Fiktion.
Nein, das ist die Realität. Und ich finde die Bilder sind so gezeichnet, dass es
nichts beschönigt, aber es ist so, dass, also man sieht jetzt nicht ganz schlimme Dinge, so wie Verletzungen, also es gibt ja teilweise wirklich ganz, ganz furchtbare Bilder. Das heißt, man kann diese Realität Kindern im Volksschulalter, finde ich, zumuten.
Ja.
Natürlich sollte man das auffangen, die Betroffenheit, ich glaube, über das haben wir schon kurz gesprochen auch, und auch vermitteln, dass es Lösungen gibt. Es muss so nicht sein. Aber was ich noch sagen wollte zu diesem Bild, ich finde das Starke an dieser Aufnahme ist auch, dass man den Tieren gegenübersteht. Man schaut ihnen ins Auge. Und es wäre ein Blick, der vielleicht vielen Erwachsenen auch einmal gut tun würde, diesen feinfühligen, klugen Wesen ins Auge zu schauen, die so verspielt sind wie Hunde, die so viel Leid durchmachen müssen. Will ich das wirklich mit meinem Konsumverhalten verantworten?
Da ist die kognitive Dissonanz nämlich dann nicht mehr so leicht wegzuschalten, ja, wenn du das anschaust.
Ja.
Und ich weiß nicht, außer einem Psychopathen wird das wohl niemand wollen, so einem Wesen tatsächlich Leid zuzufügen.
Ja, also zu mir hat einmal ein Mädchen vor kurzem gesagt, in der, ich glaube, das war in der ersten oder zweiten Klasse, wer eine Tierfabrik macht, ist blöd.
Ja, schau, aber jetzt vielleicht reden wir noch über die nächste Seite, weil da ist tatsächlich die Situation dargestellt, wie ein Stier wahrscheinlich eingezwängt ist. Ich vermute, dass dieses Bolzenschussapparatur da ist, oder?
Ja.
Aber wenn man jetzt das den Kindern sagt, wie würdest du das auffangen? Das ist schlimm.
Ja, das ist wirklich hart.
Weil du musst ja auch mit deiner eigenen Betroffenheit irgendwie umgehen. Ja.
Also ich würde, wenn ich mit diesem Buch arbeite, Teilaspekte herausgreifen und dann aufzeigen, dass es so nicht sein muss. Also dass man zumindest das System, so wie es jetzt ist, einmal stark reformieren kann. Also es gibt viele Schritte, es gibt nicht nur A oder B oder auch nicht so, wie es manche VertreterInnen der Intensivtierhaltung sagen, dass wir diesen Verbrauch sicherstellen müssen, dass wir die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen müssen. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Also die Gesellschaft entscheidet gemeinsam, wie viele Tiere wir halten wollen und unter welchen Bedingungen. Und nicht zuletzt, ich habe gerade einen Artikel gelesen, also die Fleischproduktion ist in Österreich aus verschiedenen Gründen zurückgegangen, aber in dem Artikel, es war in einem landwirtschaftsaffinen Medium, werden auch veränderte Konsumentscheidungen genannt und das kann man den Kindern auch bewusst machen.
Mhm.
So wie nach dem Verbot der Legebatterien in Österreich die Menschen plötzlich bereit waren, doppelt so viel für Eier zu bezahlen. Und ich meine, natürlich kann man über die Hühnerhaltung auch viel diskutieren, aber der Abschied von der Käfighaltung ist ein Riesenschritt.
Mhm.
Und so würde ich immer Lösungen aufzeigen. Also kleinschrittige und größerschrittige Lösungen, was man tun kann, damit das Leid nicht mehr in der Form sich abspielt.
Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Im Buch geht es dann noch weiter. Sie zeigt dann noch auf, wie sind Biobetrieben, dass es da ein bisschen besser ausschaut. Und am Schluss zeigt sie ihr meinen Tisch mit Tierprodukten und da schreibt sie ganz unaufgeregt, also es ist jedem selber überlassen, wie er sich entscheidet. Gell? Und ich möchte der Lena Theiser wirklich danken für dieses Buch und ich wünsche mir, dass dieses Buch in allen Kinderzimmern steht, statt oder mit diesem Bauernhofspielzeug. Und dass die Eltern sich dann auch hinsetzen mit dem Kind, wenn es Fragen dazu hat und ihm die Wahrheit sagen. Das würde ich mir wirklich wünschen. Dass ihm sagen, schau, das und das und wie man halt einfach da ist für sein Kind und ihm die Wahrheit sagt und nicht sagt, ja, nein, das ist ja nicht so schlimm. Oder dass man seine eigene kognitive Dissonanz drüberlegt und sagt, ach, dem geht's ja eh gut, diesem Tier, ja. Dass man eben fragt, was glaubst du, wie es dem Tier geht? Das würde ich mir wünschen.
Ja, ja. Finde ich großartig. Also das das sind wir den Kindern auch schuldig. Weil wenn eine Sache so, das ist ein Zitat aus der Tierrechts-Community, wenn eine Sache so schlimm ist, dass wir sie unseren Kindern nicht zeigen können, die schlimmsten Fotos kann man wirklich nicht zeigen, dann sollten wir diese Sache vielleicht überdenken, ob man das nicht ändern. Und dass wir aufhören, den Kindern vorzugaukeln, dass da draußen alles idyllisch ist, das wäre der erste Schritt.
Ganz genau.
Weil dann die Erwachsenen von morgen, die Wähler, Wählerinnen von morgen, die Konsumenten, Konsumentinnen von morgen, die können dann entscheiden, welche Gesellschaft sie gestalten wollen, in der unschuldige Lebewesen zu Millionen brutal behandelt und getötet werden, oder eine Gesellschaft, in der wir ein anderes Mensch-Tier-Verhältnis finden.
Genau. Wenn man dich jetzt buchen möchte, wo kann man dich buchen? Also vielleicht gibt es einen Link oder?
Ja, also das geht recht einfach über die VGT-Webseite. Das wäre vgt.at, dann /TU, also Theodor Ulrich. Das ist Abkürzung für Tierschutzunterricht. Da findet man nochmal viele Hintergrundinformationen, auch den Lehrbehelf zum Download und ein kleines Formular. Das ist in einer Minute ausgefüllt und gesendet. Und ich bekomme dann die Information, dass der Tierschutzunterricht gebucht wurde, und melde mich dann auch per E-Mail zur Terminvereinbarung. Also ich biete dann verschiedene Termine an, da richte ich mich ganz nach den Schulen. Da freue ich mich schon auf viele Anfragen.
Ja, wunderbar, Astrid.
Ich bin zwar gebucht bis Ende April fast, aber im Mai und Juni ist noch der eine oder andere Termin frei.
War super, das freut mich super. Also wirklich toll. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, oder vielleicht eine Aussage oder Frage von einem Kind, was du gerne nochmal hervorheben möchtest, oder eine direkte Ansprache an unsere Hörerinnen?
Ja, also was Aussagen der Kinder betrifft, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hab mir wirklich überlegt, welchen Satz will ich nennen, aber es ist einfach die Summe aus allem. Also diese Liebe der Kinder, dass die Kinder oft aufzeigen und sagen, ich liebe alle Tiere. Oder wie ich vorher gesagt habe, wie die Augen beginnen zu leuchten, wenn sie sehen, jetzt geht's um Tiere. Und auch dieses Bewusstsein, das da ist. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass möglichst viele Schulen sagen, ja, warum nicht? Die Kinder verdienen es, auch in diesem Bereich informiert zu sein, so wie jetzt zunehmend auch ganz viele Klimaworkshops an den Schulen stattfinden, ökologische Workshops, Naturschutzworkshops, so wie von Natopia oder dein toller Workshop über die
junge Amphibien, Uni.
Ja. Über die junge Uni.
Ja, genau, ja.
Genau. Also das sind einfach auch Chancen, dass Kinder zukunftsfit werden fürs Leben in einer Welt, die komplex ist, wo aber eigentlich alle Lösungen bekannt sind.
Und wir können beide sagen, Kinder sind fantastisch.
Wunderbar.
Also ich bin immer wieder begeistert.
Kinder sind sehr coole Menschen.
Ja. Gut. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine und unsere Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.